ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Wie leicht schreibst du?
Oh, das ist sehr schwierig. Es ist,
denn es ist gibt mir ja Menschen, nie leicht. Die
fragst, wer ich wirklich bin, dann war ich meistens Tom Sawyer, der Träum, der wäre Huckleberry Finn. Tom Sawyer, der Träum,
Musik von Ulla Meinecke, und das ist hier der zweite Teil unserer 100. Ausgabe Urban Pop. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Also die 101. eigentlich.
Sozusagen, ne? Die 101. Und Ulla Meinecke ist bei uns. Wir freuen uns total.
Ja.
Wir reden über deine Musik. Wir haben gerade in der letzten Folge quasi schwelgend über die Tänzerin gesprochen, über einen ganz tollen Song, den viele Leute heute immer noch wahnsinnig gerne hören, auch in den Konzerten immer noch hören und auch immer noch nachfragen.
Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Das war vom Album 1983, wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig. Ein sehr, sehr erfolgreiches Album. Man muss sich ja mal klar machen, wenn 1983 ein Album so viel verkaufte, das ist ja gar nicht mehr richtig zu vergleichen mit heutigen Maßstäben.
Nee, also das war dann irgendwann auch Platin. Das hat alles eine Weile gedauert. Mhm. Das waren immerhin 500.000, die man da verkaufen musste. Ja, das ist alles nicht mehr zu vergleichen.
Und dann gab es aber auch große Tourneen, die ihr gemacht habt.
Ja, klar.
Und das gehörte dann auch logischerweise dann dazu, das mit dieser Band auf die Bühne zu bringen. Du hattest eine Band, die dann auch diese Songs spielte.
Wie war es eigentlich in der Band? War natürlich mit Rosa auch noch eine Frau. Aber du hattest also auch mit, sagen wir mal, der Macho-Gilde zu tun, die ja auch manchmal, bist du gut klargekommen? Oder,
Peter, Ego du bist raushängen selber, lassen. Du weißt selber, du bist, kommst aus der Branche, du bist Musiker. Schnitt Annette Humpe und ich vor 35 Jahren oder 40 sitzen beim Wein und sagen, na, das dauert vielleicht noch 10, 15 Jahre, dann können wir uns die Pianistinnen und Gitarristinnen nur so aussuchen. Nein. Nein. Und die jungen Damen wollen heute dann auch doch lieber wieder irgendwas mit irgendwas werden, und es ist leider so. Und ja, natürlich, es hat manchmal eine Anstrengung, die ich aber gewöhnt bin. Mhm. Ich verstehe Männer ganz gut. Grundsätzlich mag ich sie, ich habe viel von Männern gelernt, sehr viel. Aber es gibt natürlich auch das Rüdenprogramm. Ich spreche auch ihre Sprache, aber es ist für mich doch irgendwie wie eine Fremdsprache, die ich sehr gut spreche. So ein bisschen wie Englisch. Ne? Und das strengt einen manchmal, wenn es so dicht ist alles, ja, also auf einer Tournee oder so. Ja. Da kann das mal anstrengen. Ja. Aber es liegt auch daran, das habe ich auch zu spät, ich bin ja in manchem zu spät, ich bin ja so langsam, mir ist klar geworden, du kannst von jemandem nicht etwas haben wollen, was der dir gar nicht geben kann, weil er es gar nicht hat. Mhm. Ja? Und als mir das alles klar wurde, dachte ich, du musst noch mal ganz anders gucken, nicht nur nach den musikalischen Fähigkeiten, sondern was ist da auf der persönlichen Ebene? Ist das jemand, der erwachsen ist und so selbstbewusst, dass er nicht dauernd sich beweisen oder Anerkennung erringen muss oder so? Und ja, nachdem mir das klar geworden ist, da lief das deutlich besser.
Mein Arm schläft ein, ich bin noch wach. Dein Kopf wird mir jetzt schwer. Du denkst laut nach, spür, wie du anfängst einzufrieren und fühle neben mir dein Herz explodieren.
Du denn deine musikalischen Partner dann auch so gefunden? Weil das fällt ja auf, dass du quasi in so einem Dialog mit Herwig Mitteregger beispielsweise, mit Elo Zanke haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen, oder auch mit Richard Wester oder auch mit Rosa Precht, das ist jetzt die Frau, von der ich auch gesprochen habe, gerne zusammengearbeitet. Du hast ja gerne mit Menschen zusammengearbeitet.
Ja, natürlich, weil ich einfach keine gute Komponistin bin. Und wenn ich in was nicht gut bin, dann sollte ich das auch lieber denen überlassen, die musikalisch ähnlich gut sind wie ich als Texterin. Ja? Und also Leute, die wirklich gut komponieren, die sind nicht so breit gesät, das muss man leider sagen.
Peter,
hast also du Leute, die richtig gute Songs schreiben.
Hast du damals hören können, wenn du dieses Album oder spätere Alben gehört hast, dachtest du so, oh, da ist jetzt hier, das ist vermutlich, ich meine, du hast auch gesehen, wer es geschrieben hat, vermutlich, konnte man sehen, oh, das ist Elo Zanke oder das ist Herwig Mitteregger oder das kommt aus dieser Ecke oder so, oder war das Ulla Meinecke?
Ja, also ich bin ja immer ein Freund von Balladen. Ich fand immer die ruhigeren, schönen Songs und dann war nicht sicher, also auch Herwig kann ja wunderbare Balladenmelodien schreiben, ne? Und er kann aber auch harte, rockigere Dinge schreiben. Und bei Zanke wusstest du also auch, da ist immer so ein leichterer, angesoulter, verjatzter Ton dabei. Ja. Aber zusammengehalten hat das echt Ulla mit ihrer eindeutigen, klaren Art zu singen. Das ist irgendwie ganz anders. Und diese Texte, die ja auch so wunderbar rhythmisch auf die Musik passen.
Naja, das die ist Texte ja eine Gabe. Waren ja die waren fast ja vorher immer da. Vorher da.
Genau.
Und die haben dann dazu zu diesen Texten komponiert. Genau. Und das macht natürlich auch sowas.
Und auch das Folgealbum, das ist ja immer ein Problem, das nach einem riesigen Erfolg das nächste Album zu machen. Hm. Und das erschien dann 85, der Stolz italienischer Frauen.
Genau.
Allein der Titel ist auch schon wieder wunderbar. Ein kleiner Film und das auch ein großartiger Schritt, das eben anders, nicht von einer Band begleiten zu lassen, sondern von Strings, die aber hier elektronisch kriegen.
Marlon schreit Stella! Liebe, Liebe, auf den letzten Blick, Flamme aus nem frischen Riss. Liebe, Liebe, auf den letzten Blick, war es nicht das Paradies?
Ja, wir hatten ja die echten Streicher. Udo hatte mich gewarnt. Der ist ja auch, also seine Mutter ist Opernsängerin, also er kannte sie in der Klassik. Ich habe gedacht, ach, so echte Streicher und ach, wie schön. Und das klingt doch so schön und so. Oh. Dann kamen die miesen Biester, ich sage nicht, wer es war, welches Orchester, kamen die an, das war ja auch teuer, 18.000 Euro verschlungen. Und die wollten einfach alle nur ihre Frau anrufen und aus dem Fenster gucken und Kaffee trinken und interessierten sich einen Scheiß für das, was da, und dann, also... Ach, das war furchtbar. Ich war am Verzweifeln.
Ne, genau, die konnten also Triolen schlecht spielen. Die achten, die spielen.
Das kriegen die gar nicht hin, genau.
Genau. Und das war ja aber 85.
Ja.
Und ich glaube, seitdem hat sich eine Menge getan. Heutzutage geht das.
Ja.
Das Babelsberger Filmorchester ist großartig.
Das,
In England gab es immer Buckmaster, gab es großartige Arrangeure, Dirigenten. Da gibt es jetzt Jules Buckley. Also heutzutage ist das möglich.
Ja, und damals hat er, es ist meine Schuld, weil der Arndt hatte mich gewarnt.
Mhm. Aber du brauchtest eben auch einen starken Mann als Arrangeur oder Dirigent, der diese Horde da zusammenfertigte.
Der wollte sich aufhängen.
Genau.
Das war furchtbar.
Und daher habt ihr es elektronisch umsetzen lassen. Anselm Kluge hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Der hat das dann gespielt, genau.
Ja, auf einem, Fairlight.
Und das war zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, der Mitteregger. Also was haben wir uns bei dem Stück, wir haben uns sowas von gestritten. Das ist doch eine Scheißgeschichte. Du willst ja hier nur den Leim warm machen und Brüll und Tob und Kreisch. Ja? Und dann hat er diese Komposition dazu geschrieben. Das ist herrlich.
Ja. Aber da sind auch noch andere wunderbare Songs auf diesem Album. Ja. Also ich mag Gewitter unheimlich gern.
Ja, stimmt, das ist ein schönes.
Gewitter im Kopf, kein Regen fällt, kein Wind. Es ist schwül, ich hab die Sekunden bis zum Donner gezählt. Und draußen ist es kühl. Du wirfst mir einen Blick zu und ich fang ihn auf und steck ihn ein und geh. eins von den Spielen, vielleicht kommst du drauf, dass ich hier draußen stehe. Die Nacht ist wie Seil, Gedanken haben frei. Der Mond ist hell und ich bin gern allein. Doch wenn wir beide voreinander stehen, weiß ich, an dir komm ich nicht vorbei.
Und dann also hast du einen Song von Heiner Podelko, ja, einem der großen, schon fast vergessenen.
Vergesse ihn nicht.
Nee, aber der Sänger mit Interzone hat der fantastische Musik gemacht.
Ja, wer hat's produziert? Udo Arndt.
Udo Arndt. Und hat diesen Song geschrieben, den du auch aufgenommen hast, ne? Was ich an dir mag.
Du hast Ringe um die Augen und vorn fehlen dir zwei Zähne. Aber was soll ich machen? Ich hab dich so gerne. Du tanzt deine Flamencos so wild wie ich. Morgens um 6:30 vor der Kneipe im Schnee und brüllst dazu die Internationale und scheißt auf die Völker und ihre Signale, die man allmählich näher kommen hört. Vorn steht Polizei drauf, Spiegel verkehrt, du weißt gleich, zucken sie die Knüppel. Du weißt, es wäre besser zu gehen, doch dann bleibst du da. Vielleicht wird's nie wieder so schön, nie weißer der Schnee und nie heller der Tag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag.
Also was ich so schön immer fand damals, muss ich sagen, war, da wurde nicht... Du hast nicht dich mit den einfachen Dingen zufrieden gegeben. Du hast nicht gesagt, okay, jetzt haben wir das so, das Erfolgsrezept, jetzt machen wir das eben so und machen das so weiter. Nein, da war immer ein unheimlicher Ehrgeiz, eine Ambition dabei, was Schöneres, Größeres zu machen.
Ja, das muss ja
sonst sein. Sonst wäre sowas nicht entstanden. Und das finde ich in der deutschen Popmusik eine absolute Ausnahme. So oft höre ich auch heutzutage deutsche Popsänger, die zufrieden sind mit einem gemeinsamen Nenner, der so dahin wabert, aber absoluter Durchschnitt ist. Und das, dieser Ehrgeiz, diese Ambition, die fehlt mir manchmal.
Heiner polarisierte. Also entweder man verehrte ihn, ja, stand in der ersten Reihe und schrie rote Rosen für Podelko,
ja,
oder man fand ihn schrecklich. Ja. Viele Leute fanden ihn auch schrecklich. Und ich weiß noch, irgendwann sagte der: Ulla, wir müssen die Kids erreichen. Ich habe dann gesagt: Heiner, lass das. Die Kids haben Angst vor dir. Wend dich an die Erwachsenen.
Aber ich finde trotzdem ist es immer, also das ist natürlich diese Zusammenarbeit toll. Ich finde auch diesen Song ganz toll. Er fällt auch richtig auf, finde ich, weil er auch so ganz anders instrumentiert ist und so. Aber ich muss einmal, Ulla, ein Lob loswerden. Also allein so eine Formulierung wie in der Prinzessin: Sie geht raus aufs tägliche Seil. Das ist toll, das ist toll. Hat jemand bei der Plattenfirma oder so mal gesagt, das ist aber zu lyrisch, das ist zu kompliziert oder so?
Nee.
Nö.
Ich weiß noch.
Wenn sie es begriffen haben.
Ja, denn die haben ja auch nicht richtig zugehört oft.
Nee.
Ich weiß noch, bei dem Löwenalbum, da wurde das abgehört. Das sind ja alles, wie gesagt, Coverversionen. Das sind, deutsch, werktreu und so. Und da sagt doch der eine Vogel von, egal wer es war, sagt er: Naja, da kriegen es die Männer ja wirklich wieder richtig ab auf dem Album. Und da war peinliche Stille, der Chef. Ich habe gedacht, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. Ja. Dann wies er irgendwie dann doch schmallippig darauf hin, dass das Coverversion, und ob er denn gar nicht zugehört hätte. Ja, das kam schon mal vor, dass die nicht zuhörten.
Du bist dann im Rockpalast aufgetreten, mehrfach sogar. Und das eine Mal war auch 1985 in der Zeche in Bochum.
Richtig.
Das war natürlich immer schon eine
große... Kann man immer noch sehen, ja.
Kann man immer noch sehen, ja. Eine große Sache. Ist auch wieder veröffentlicht worden als CD, glaube ich, genau, ne?
Jetzt kommt ja auch jemand anders im Spiel, den du in Berlin natürlich auch kennengelernt hast, Rio Reiser, der dann ja seine großen Soloalben gemacht hat nach dem Ende von Tonsteine Scherben. Das ist ja auch nicht so ein... Wie war euer Kontakt? Er ist ja ein spröder, sehr vorsichtiger Mensch gewesen. War er dir gegenüber sehr offen?
Ja.
Ja.
war er. Ich habe ihn ja schon gesehen, da kannte der mich ja noch gar nicht. Nee, das nee. War 72 in Frankfurt.
Ja.
Mit Tonsteinscheiben. Hm. Und ich fand den super. Bis heute, ich denke, meine Fresse.
Ja.
Und es geht auch auf mich zurück, dass Udo Arndt ihn dann produziert hat, weil Udo hatte Angst vor ihm. Die kannte sich nicht.
Ach so.
Und ich habe dann gesagt, Udo, du musst keine Angst vor dem haben. Ihr werdet euch super verstehen.
Ja.
Und beide aßen ja auch sehr gerne. Und dann wurde auch berichtet, in welchem Restaurant man war. Und in der Salatsoßenfrage ist dieser Italiener. Und so. Es war so. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ihr werdet euch super verstehen.
Ja.
Und in der Salatsoßenfrage werdet ihr viel miteinander zu reden haben. Es wird sehr schön. Meinst du? Ich sage, ja. Du musst keine Angst vor dem haben. Es gibt überhaupt keinen Grund. Ja. Ich weiß gar nicht, was du da siehst.
Ja.
Oder gehört hast. Ist alles falsch.
Ja. Der hat dann das König von Deutschland produziert.
Richtig. Ja, Annette hat er auch noch mitgestrickt.
Genau. Also das ist ja auch ein anderes großes Werk.
Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich habe ihn im Studio öfter besucht und ihm Rosen mitgebracht.
Und er hat dann aber auch mit dir, der hat zum Unten am Ufer ist doch auch eine gemeinsame Komposition von euch, ne? Genau.
Ich erkläre dir nicht die Welt, erkläre dir nicht die Frauen. Nach dem, was du sehen willst, musst du selber schauen. Ich weck dich nicht, frag dich nicht, ich trag nicht deine Haut für die Stille. Schlägt mein Herz zu laut, viel zu laut. Ich bin jetzt unten am Ufer.
Genau, das ist schon auf dem Album 1988. Das heißt, erst mal gucken, dann mal sehen. Genau. Auch wieder ein schöner Albumtitel, finde ich. Ja. Und da kommt zu vielen vertrauten Zusammenarbeiten mit Richard Wester und Herwig Mitterecker und Edo Zanke eben Rio Reise. Unten am Ufer ist aber auch ein wirklich besonders schöner Song, finde ich.
Ja.
Ich habe im Archiv eine schöne Fassung auch gefunden mit der NDR Big Band übrigens.
Was?
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Auch die Tänzerin hat das mit dir aufgenommen. Ja, ja. Haben sie mit dir aufgenommen. Aber auch echt? Eine wirklich, wirklich tolle Version.
Ei.
Das ist... Ich glaube, 2007 habe ich hier notiert, aufgenommen worden oder aufgeführt worden, vermutlich eher.
Ich bin jetzt unten am Ufer. Wenn du mit mir sein willst, bring dein Boot zum Strand. Für den Sturm und für die Nacht. Hast du meine Hand.
Ganz toll. Und Manfred Maurenbrecher kommt als
Hafenkaffee.
Ach, den ich ja auch. Also Manfred, den ich weiß noch, als ich den entdeckt habe, gefunden quasi, da saß der mit dieser zu großen Brille, die immer auf die Nase, also auf die Nasenspitze rückt, saß da und näherte sich dem Klavier unsittlich. Also ich kann es nur so sagen. In irgendeinem Café und ich war wie vom Donner gerührt und dachte, wer ist das denn? Ist ja unglaublich.
Ja.
Hab sofort Herwig angerufen und gesagt, zieh die Schuhe an, Jacke an und komm. Ich bin da und da in der Yorkstraße, den musst du sehen.
Mhm.
Und Herwig war dann auch der Meinung, dass der ganz toll ist.
Ja, ja, das war wirklich...
Und Hafencafé, das wird auch immer noch, also es war ein sehr schöner Song. Er singt ihn immer noch schön, und du singst ihn auch immer noch, vermutlich
Ab und zu, jetzt im Moment ist er nicht im Programm.
Okay.
Salz weht mit dem Wind ans Land. Du bist jetzt durchs Check-in, hängst im Flugzeuggurt. Hoch über den Wolken festgezurrt. Und ich
Meine Brüstung vom Balkon überm Hafencafé. Hör die ewige Brandung. Hab im Hals diesen Brand. Fühl mich wie ein Emigrant. Und träume vom Schnee.
Bei dem habe ich auch immer gedacht. Wie ungerecht ist eigentlich unsere deutsche Popwelt? Weil also so ein Genie wird, weil er eben vielleicht auch nicht so unbedingt den Äußerlichkeiten dieser Branche entspricht, und so ist eben so eine knallharte Persönlichkeit. Ehrlich gesagt, in den USA oder in Großbritannien hätte so jemand eine weitaus größere Karriere gemacht.
Natürlich.
Ne? Das ist ganz klar.
Ja, natürlich, natürlich.
Mein zerrissenes Sommerkleid. Da war der Wind im Fels, da war eine weite Fläche Zeit. Da war ein Schaukeln wie von Pflanzen und es knisterte und roch. Du hast gefragt, ob ich dich lieb habe und ich sagte, doch, doch, doch. Und ich lehn an der Brüstung vom Balkon überm Hafencafé, hör die ewige Brandung. Hab im Hals diesen Brand, fühl mich wie ein Emigrant und träume vom Schnee.
Ja, und dann ist auch ein Song auf dem Album drauf, das viele. Das fällt vielen ein, wenn sie den Namen Ulla Meinecke hören, nämlich Schlendern ist Luxus, weil das ja auch so eine Formel ist.
Ja, ne?
Das
ja.
ist so eine
ja,
Lebensformel, so eine Einstellung ist das.
Ja, genau.
Das passte, das hat einen wunderbaren Dreh, dieser Song, finde ich, ganz, ganz gelungen.
Nacht in dem Gesicht. Blaue Dämmerung nach einer langen Nacht. Da oben hat noch ihr Licht. Zwei im Auto. Am Straßenrand, die sehen mich nicht und schlendern, schlendern, schlendern ist Luxus.
'83 kam ein Album raus, dann hatten wir das die italienischen Frauen danach das Album. Jetzt kommt 87, nee, 88 dieses Album. Waren die Erwartungen von dir oder von, weiß ich nicht, der Öffentlichkeit, der Plattenfirma so, oh, das geht jetzt immer so weiter oder wir halten die Kugel am Rollen? Oder
ja, natürlich. Ja, ne? Das ist ja dann immer so, das was war, das muss jetzt ja noch übertroffen werden.
Ja.
Wo ich immer denke, also als das mit dem 83er Album passierte, mir war klar, das passiert dir einmal im Leben. Das wusste ich. Und mir war das klar und ich war auch nicht enttäuscht oder so, dass dann das nächste nicht noch mehr oder so. Ich meine, versündige ich mich um Gottes Willen? Also.
Wie leicht schreibst du?
Oh, das ist sehr schwierig. Es ist,
denn es
ist
gibt
mir
ja Menschen,
nie leicht gefallen.
Genau, da fließt bei meinen fließt es raus.
Ja, es ist beneidenswert, ja.
Ja, aber es ist einfach, schreiben ist ja auch verdammte Arbeit.
Naja, Mauri zum Beispiel hat ein sehr großes Output.
Ja.
Der schreibt viel, ja. Hm. Und ich kann das nicht so, ich bin da nicht so beschränkt.
Hm. Und das ist natürlich, macht natürlich, wenn man dann auch noch Druck verspürt, oh, ich muss jetzt das neue Album, ich brauche jetzt noch einen guten Text und so. Das ist natürlich auch Sachen, die beruhigt ja nicht so unbedingt. Ne?
Genau. Nee.
Hat man sich in dieser Berliner Szene, gemocht, war befreundet? War mal, hat man sich auch ein bisschen beäugt und hat gesagt, ja, die hat aber das oder die hat aber das und war es schwierig?
Ich war mit einigen befreundet. Ich sag's nicht gern, aber die Männer untereinander, so ein eifersüchtiges Pack. Also wirklich war.
Ja.
Also selbst Grönemeyer und Müller-Westernhagen, ich meine, weißt du, da hast du Publikum ohne Ende, da hast du Erfolg, das Konto ist dick und fett und da muss man immer noch eifersüchtig sein.
Ja.
Und der auf dem anderen rumhacken, das habe ich unter Kolleginnen nie erlebt.
Stimmt.
Nie. Also wirklich nicht.
Ja.
Das unterscheidet uns da schon.
Ja.
Also es gibt ja so Eigenschaften, die eigentlich den Frauen zugeordnet werden. Und da ich eben jetzt fast 50 Jahre mit Männern arbeite, in diesem, den kann ich nur sagen, hysterische, eifersüchtige Männer sind echt schwer auszuhalten. Das ist
wohl wahr.
Und dieses Hysterische. dann ist es natürlich alles nicht so. Das ist ganz klar, das bilde ich mir ja dann nur ein.
Ach so.
Ja. Und am besten sagt man es auch nicht. Wenn man es dann sagt, dann wird es immer schlimmer. Du musst dann irgendeinen anderen Schlusspunkt finden.
Ich will einmal kurz zurückgehen, und zwar ins Jahr 1985. Da hattest du ja mit vielen Männern, auch mit vielen Kolleginnen und so weiter zu tun, nämlich bei der deutschen Fassung zum Live Aid Konzert.
Richtig.
So, Nackt im Wind, da gab es ja quasi, na, ich möchte sagen, Klassentreffen mit Auftritt nachher, aber mit der Aufnahme vor allem auch des Songs, der hieß Nackt im Wind. Mhm. Und da warst du dabei.
Da muss es doch auch Eifersüchteleien gegeben haben, ne? Wer welche Zeile singen darf, wer da vorne stehen kann.
Ach, mir war das scheißegal. Ich habe gesagt, jetzt genau. Hier irgendwas.
Lass mal was Gutes
ist
machen.
So.
Genau.
Ach, da gibt es doch gar bei sowas, gibt's doch gar keinen Anlass. Es gab Zank und Streit darüber, was man für einen Song nimmt.
Ja.
Also die Entscheidung für diesen Song war nicht unumstritten. Sie war mehrheitlich. Es gab noch einen anderen Song, der hieß, glaube ich, Wir bauen eine grüne Mauer, keine Ahnung. Mhm. Ich persönlich fand den auch nicht so stark. Aber da gab's schon, aber wir mussten uns ja irgendwie nun einigen. Und ich finde, die ganzen Aufnahmen und so, also das ging schon doch ganz gut.
Gebete an Dämonen, Götter, anscheinend interessiert die nicht.
Dass unsere Abendbrotkulisse auf Karten auf, die neu gemischt. Weder Zahlen noch Kohle kommt,
damit auch diesmal keiner Schuld hat und jeder sein Gewissen schon.
Ich weiß nur, dass Grönemeyer irgendwie wahrscheinlich in der Tradition von Stevie Wonder, der da irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist, wird immer behauptet, es war so. Dem waren die Kollegen zu undiszipliniert und er hatte den Chor ausgesetzt, also arrangiert. Und er soll dann gesagt haben, und wenn ihr jetzt nicht sofort hier jetzt vernünftig macht, fahre ich euch alle nach Hause. Und eine ähnliche Drohung hat Grönemeyer auch ausgestoßen, als es ihm mal zu bunt war. Wobei, Grönemeyer wird es schnell zu bunt.
Ja.
Also ich fand das alles noch wirklich im Rahmen.
Was aber so wirklich typisch wieder war für diesen Haufen, war der Auftritt dann in der in der Weltsendung. Erst stundenlange Vorträge, eben typisch deutsch, die wirklich, wo wir dann vorher erstmal die Moderatoren redeten lang, dann hielt, glaube ich, Udo hielt noch eine lange Rede und dann wurde wenigstens Nackt im Wind noch gesungen, aber der zweite Song, für den war keine Zeit mehr da, der wurde dann schnell abgebrochen.
Es gab ja auch einen Moment in diesen Jahren, und zwar natürlich den Fall der Mauer. In Berlin hast du das ja auch selbst hautnah miterlebt und dann natürlich eine sehr schnell vollzogene Einheitserklärung und Feier und so weiter und so weiter. Eine ganz andere, veränderte politische oder gesellschaftliche Lage, aber auch eine andere Lage, wie man mit Musik umgegangen ist. Das ist jetzt eine Frage an dich oder an euch beide. Die Zeit hat sich ja auch geändert. Man ging anders auch mit deutschsprachiger Musik um. Die war sehr erfolgreich. Also du warst sehr erfolgreich. Aber du hast ja schon gesagt, Westernhagen war sehr erfolgreich. Herbert Grönemeyer war erfolgreich. Udo auch
hast
immer noch.
Hast du eigentlich in der DDR gespielt?
Ein einziges Mal. Ja. Ich wurde mehrfach eingeladen und dann unmittelbar, einmal sogar am selben Tag wieder ausgeladen. Ja. Da muss ich wieder irgendwas gesagt haben, was denen nicht gepasst hat.
Mhm.
Die haben das nie begründet.
Mhm.
Ich durfte dann auch bald mal nicht mal noch aus Berlin einreisen. Auch das mussten die nicht begründen.
Mhm.
Ich habe nie erfahren, warum nicht.
Mhm.
Aber ganz kurz vor dem Mauerfall, da wollten sie Luft aus dem Kessel lassen. Und haben dann so Open Airs gemacht im Spätsommer und Frühherbst. Und da haben wir das erste Mal in der DDR gespielt. Ich weiß noch, immer so paarweise, ich mit Maurenbrecher. Und in Leipzig, ich wusste nicht, was abgeht. Ich wusste nur, geht was ab. Ich habe auch so gut wie nicht gesprochen.
Hm.
weil ich dachte, das war mir irgendwie klar, die machen hier ihr eigenes Ding, hier läuft was ganz Großes. Mhm. Und das Letzte, was die brauchen, ist eine hergelaufene Westsängerin, die ihnen jetzt erzählt, wie sie sich fühlen. Ne?
Ja, genau.
Und dann kam dieser Moment, das werde ich nie vergessen, Mauri singt in Leipzig, da waren 17.000 Leute, was auch nicht so viel mit uns zu tun hatte, sondern das war einfach dieser, und er sang diesen Text, wo zwei Jungs reisen, abhauen.
Nur die Tramps an der Brücke wollen heute früh noch weg an die spanische Grenze, so verrückt wie wir damals.
Avignon heißt der. Da schrie dieses Stadion auf. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist hier los? Mir hat es die Schuhe ausgezogen. Es war eine Energie, du bist fast von der Bühne geflogen. Ne? Ja. Also da stand zu halten, das war echt... Dieses, ich kann es nicht anders sagen, dieses Publikum, diese 17.000, schrien wie am Spieß.
Hm.
Ja. Das war eine solche Power. Ich dachte, oh weia. Wobei bis zum Abend, als dann dieser Schabowski, der wie er heißt, herumnuschelte, und ich einen Reißverschluss in eine neue, in eine alte Jeans einnähte. Ich habe sofort alles fallen lassen, meinen Freund angerufen und habe gesagt, komm, hol mich ab, wir müssen zur Grenze. Wir waren auch an der richtigen Stelle, Gott sei Dank war Zufall.
Mhm.
Bis die angegaloppiert kamen, habe ich es nicht geglaubt. Ich hätte es niemals von möglich.
Hätte man auch nicht.
Niemals.
Dann, ja, kommt dieses Album Löwen, über das wir ja schon teilweise gesprochen haben.
Mit schönes Album.
Unglaublich schönen Coverversionen. Hat die Plattenfirma erstmal geschluckt, gesagt, warum will die Frau denn
ja,
jetzt Coverversion machen?
Ja,
genau, was soll das, genau. Und ja, wie gesagt, ich kann mich erinnern, wie du nach Hamburg kamst und du suchtest Songs für dieses Album. Und dann
ja, natürlich.
Haben wir uns, da wohnte ich noch im Generalsviertel da in der Wrangelstraße und dann haben wir uns hingesetzt, haben Platten durchgehört.
Wach morgens auf und das Haus ist kalt. Seh nach dem Feuer, doch es brennt nicht. Der Wagen vor der Tür ist alt. Ich lass ihn um, doch er fährt nicht. Wir haben uns bittere Lehren erteilt, letzten. Doch wir erkennen nicht, wir sind das alte Lied, dasselbe Stück.
Und dann diesen Springsteen-Song, One Step. Ab heißt der Motto.
Du hast den aber sofort empfohlen.
Ja, den habe ich sofort empfohlen.
Ist ja ein toller Song.
Das war einer meiner Lieblingssongs von Springsteen. Absolut. Und das habe ich dann einfach, das war für mich nicht schwierig. Und
ich kannte das Album nicht.
Na genau, und das war also ein wunderschön.
Deine Version. Love heißt es, glaube ich.
Genau, ja. Deine Version ist einfach so wunderschön.
Doch sie singen nicht. Mädchen in Weiß von der Kirche im Juni. Doch die Glocken, sie erklingen nicht. Ich sitz in dieser Bar heute Nacht. Doch alles, was ich denk, ist, ich bin das gleiche alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor.
Ja, das ist ganz toll, aber das ganze Album ist toll.
Ja.
Warum heißt es Löwen?
Ja.
Naja, man sagt ja, der Löwe ist der König der Tiere. Das geisterte schon vorher mal so durch, also das, diese Songs sind meine Löwen. Es sind ja keine Welthits dabei, das habe ich extra vermieden.
Genau.
Auch mit schwarzer Musik, die ich liebe, aber das hat nicht genuin was mit mir so.
Die Zeit wartet auf niemand und auch nicht auf mich. Die Zeit wartet auf niemand und auch nicht auf mich. Zeit kann Bauten zerstören.
Und Dylan habe ich vermieden.
Ja. Weil alle Dylan machen.
Nein, das spielt für mich keine Rolle, was okay. Die anderen machen. Das Rätsel meines Lebens ist der Text von All Along the Watchtower.
Ja.
Schöne Frauen gehen neben Gorillas auf der Straße. Ich lehne am Fenster und starre. Hey, guck mal da, da geht eine Frau, die ich von früher kenn. Ist jetzt verlobt oder verheiratet, sowas in der Art. Geht die Süße wirklich aus mit ihm? Nimmt sie ihn wirklich mit zu sich nach Hause nachts?
Das und dann ja, kam noch dazu, dass ich festgestellt habe, dass erstaunlich viele der Songschreiber Löwen sind.
Ach komm.
Ja, wie ich auch. Ah. Im August geboren.
Ja.
Ja. Na gut, bei Jagger weiß man das. Ja. Aber es war ein erstaunlich, es war so ein Rudel irgendwie. Und dann, das war für mich dann der letzte Entschuldigung, dass ich dachte, ja, da heißt das jetzt Löwen.
Aber es sind diese Pick auch der Songs, zum Beispiel Joe Jackson Songs, ein langsames Lied, a slow song, oder Time Waits for No One, also ein nicht so bekanntes Stone-Stück in einer klasse
Version. Aber tolles. Ja, und ich meine, Jagger ist einfach auch ein richtig guter Texter.
Ist er, ja. Das stimmt.
Willst du, stürz dich auf dich und beiß dich, mach dich kalt und zerreiß dich.
Ja, es ist ein wirklich tolles Album, das finde ich auch. Es war eine schöne Anekdote, dass in der Plattenfirma nicht alle erkannt haben, dass es Coversongs sind. Das ist ja, aber es zeigt ja, was für eine...
Da kriegst die Männer wieder richtig.
Was für eine tolle Übertragung, auch diese Texte. Was ganz Eigenständiges, aber trotzdem ja sehr werktreu, ganz umwerfend, ganz toll.
War das eigentlich Löwen das Letzte für die RCA?
Ja.
Genau, da war der Vertrag ausgelaufen.
Genau.
Wollten die nicht mehr oder wolltest du nicht mehr?
Meine Managerin wollte die nicht mehr.
Vivi.
Hat sie mir aber nicht gesagt. Ja, das war dann der Auslöser für die. Ich weiß noch, dass bei irgendeinem, ich mach's kurz, Eckhard Gundel, der leider schon tot ist.
Ja.
Das war ein Berufsfreund, so würde ich das nennen. Der sagte zu mir bei irgendeinem Echo, wo ich hoch erhobenen Hauptes an ihm vorbeistiefelte, weil ich so sauer war, sagte er, weißt du, guten Tag sagen kannst du mir wenigstens. Ich habe dann gesagt, ja gut, sag ich dir jetzt guten Tag. Aber so wie ihr mich behandelt habt, ich war so lange bei euch, ich war euch treu, ihr habt so viel Geld mit mir verdient, das habe ich nicht verdient. Und da sagte er nur, ich merkte, wie er völlig verwirrt war, und da sagte er, ich glaube, kannst du mich bitte morgen anrufen? Ich glaube, du musst mal nach Hamburg kommen. Und dann kam ich nach Hamburg und da hatte er schon die Ordner auf den Tisch gelegt und alles, und da musste ich mich echt an der Tischkante festhalten. Hat sich halt rausgestellt, die wollten mich natürlich.
Ja.
Und die hatten auch geboten. Und es ist halt so, das ist halt der Nachteil, wenn du einen Manager hast oder eine Managerin, ja, und die kommt und sagt, ich war jetzt bei der Plattenfirma, die sagen so und so und so.
Und die lügen dich an.
Dann fragst du, rufst du doch nicht bei der Plattenfirma an und sagst, sag mal, stimmt das, was meine Managerin gesagt hat?
Ja, das glaubst du ihr doch.
Ja, und das habe ich, und das hat Gundel dann auch verstanden, Eckert. Ne?
Ja.
Da hat er gesagt, ja, Ulla, das ist aber leider alles überhaupt nicht so, wie du denkst, dass das ist.
Uff, das ist ja fatal.
Das war echt bitter.
Und du kommst dann zu einer Firma, okay, den Chef kanntest du von CBS,
das war das
Sony.
Problem, das war ein Chef-Signing. Ja, der Chef wollte mich, aber die anderen wollten mich nicht.
Genau.
Und das war dann ganz furchtbar. Die haben mich wirklich richtig blockiert. Und ach, ist vorbei, komm.
Scheiß das auf. War dann an. Und das ist auch ein spannendes Album, finde ich. Alles schäumt ist einer meiner Lieblingssongs.
Ja.
Eine klasse Rocknummer.
Glitzernde Fontänen, glänzendes Metall. Tag und Nacht da fließen, aber alles scheint. Keiner verschenkt, was aber alles träumt. Keiner verschenkt, was aber alles.
Ich habe nie gewusst, wer eigentlich Rudi Nielsen ist. Ist das ein aktiver Musiker in irgendwelchen Bands?
Ja, der hat immer in Bands gespielt. Der war auch sogar mal hier in Hamburg.
Ach so.
In irgendeiner Punkband.
Ach so.
Slime?
Slime.
Das ist eine Punkband.
Ja,
gibt's auch immer noch.
Klar hat er gespielt.
Ja, ja. Okay, auf jeden Fall ist die Gitarre, man merkt, dass diese Gitarre eine dominante Rolle ist.
Ja.
Und ganz andere, also ich finde, der Charakter der Songs ändert sich dadurch sehr. Mhm. Aber die sind stark, finde ich nämlich auch. Ich mochte unheimlich gerne Winter aus Gold. Ist ganz toll, finde ich. Ein wunderbarer Song.
Ach, den habe ich schon wieder vergessen.
Ein wunderbarer Song.
Jetzt müsste ich mal überlegen, ob wir den mal live spielen.
Ja.
Ich habe ihn nicht gesucht, ich habe ihn mir erlaubt.
Art von erstem Blick, die ich im Kino niemals glaub. Ein blinzelndes Erwachen wie ein Dunst aus feinstem Tau, wie nahes leises Lachen, wie ein Mann und wie eine Frau. Dass ich Venus Augen und ein Partisanblick.
Aber offenbar stimmten da bestimmte Konstellationen irgendwie. Ich hast du ja schon angedeutet.
Das ist richtig,
irgendwie.
Ja. Das ist das, es war unglückselig alles.
Naja, aber alles sowas passiert eben einfach
ja
auch.
Ja, das passiert ja vielen. Mhm. Also wenn das dann irgendwie ein bekannter englischer oder amerikanischer Künstler ist, dann steht es auch in der Zeitung. Aber das ist alles gar nicht, was mir da passiert ist, ist alles gar nicht so unmöglich.
Urlaubsreife Blicke, Dienstagmorgens um 7:30. Die Zeitung sagt schon wieder, gab es eine heiße Nacht. Von Ost nach West, von Süd nach Nord. Und den Nachkriegskindern fliegt die Unschuld fort.
Das ist natürlich der Song, den ihr auch öffentlich aufgeführt habt, Rio
ja,
und du.
Ja, der Text ist von mir.
Genau.
Die Musik, das haben wir alles am Telefon, alles auf dem, das war das erste und einzige Mal, dass ich zu einem konkreten politischen Anlass, heute die, morgen du, hieß das ja, mal eine 250.000 Leute in Frankfurt in der Innenstadt.
Junkies an der Macht, flammende Kampagnen werden zu Feuer in der Nacht.
Ich kenne auch keinen anderen als Rio, mit dem ich das riskiert hätte.
Also ich muss das immer sagen, 13. Dezember ist eben dann der Song, die Reaktion auf die Brandanschläge, Ausländerfeindlichkeit, das große Thema, ein Fanal, auch dieses Konzert damals, ja, ein sagenhaftes Ereignis, muss man sagen. Genau, und eigentlich sind ja sonst konkrete politische Texte gar nicht so das, was man von dir gewohnt war.
Aber zu dem Anlass habe ich das geschrieben.
Genau.
Und dann haben wir hinter der Bühne kurz geprobt und wie gesagt, vor einer 250.000 Leute. Ich musste den Text ablesen, weil der war zwar von mir, aber noch so neu. Und das war ja alles vor 2 Tagen erst geschrieben. Mhm. So, und ich habe mich das getraut, weil ich wusste, hinter mir sitzt Rio und jetzt kann mir nichts passieren. Der sang dann immer die Refrainzeile mit, hat doch keiner gewusst, war doch keiner dabei, niemand dabei. So, da dachte ich, komm, ab dafür. Das gibt es auch heute noch auf YouTube.
Rio Reiser stirbt 2 Jahre später, ein großer Schlag. Ich denke dann auch für dich persönlich, wenn ihr so eng befreundet wart und auch zusammengearbeitet habt, in der Tat ja eine tragische Geschichte. Wir haben ja auch schon darüber eine Folge gemacht.
Es war so unnötig, finde ich.
Ich habe, also der Tod von Rio, ich war ja, in meinem Leben waren die jungen Toten, also es fing bei meiner Mutter an, die wurde nur 46. Meine beste Freundin wurde 27, meine Pianistin Rosa 39. Der jüngste Techniker, 22. Also so, ich war das. Aber der Tod von Rio, das habe ich ewig gebraucht, um das irgendwie zu verkraften. Auch bis ich seine Musik wieder hören konnte. Und oft in den Jahrzehnten haben Leute gesagt, mach doch mal was von Rio und so. Jetzt erst, seit nicht so langer Zeit, 2 Jahre, 3 vielleicht, singe ich zum Beispiel Junimond manchmal. Oder Übers Meer, was einer meiner Lieblingssongs ist. Das ist unsere letzte Zugabe.
Ja, und du hast dann die Plattenfirma, ja, du wolltest dann gar nicht weitermachen bei dieser Firma, ne? Und du hast 7 Jahre gebraucht, bis du aus diesem Scheißvertrag rauskamst?
Richtig, das war ätzend.
Unfassbar. Was wollten die denn? Warum wollten die dich
was weiß ich
blockieren? Was soll das?
Ja, das weißt du doch auch, dass auch das... Bin ich doch auch nicht die Einzige, der das passiert ist.
Aber ist doch
voll krank. Das hat dann oft mit dem Künstler oder der Künstlerin gar nichts zu tun.
Nee.
Sondern das sind innerfirmenmäßige Machtkämpfe. Irgendwer will irgendwem eins auswischen, weiß der Fuchs.
Ja. Okay. Na, jedenfalls hast du dann erst in den 2000er Jahren, du hast zwischendurch ein Live-Album gemacht.
Ja.
Kurz nach 8.
Kommt ein Tag, da zählt nur heiß und kalt. Da wirst du sein, was du träumst. Oder du wirst nur alt, wenn du nur Sterne siehst, fällst du aufs Gesicht.
Das ist aber auch ein sehr, 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 sehr gutes Live-Album, wirklich ganz toll. Und dann ein neues Album mit neuen Songs bei einer neuen Firma, die aber dann auch irgendwann pleite ging und auch nicht das richtig Wunderbarste war. Die Luft ist rein, ist aber ein richtig tolles, richtig gutes Album.
Das sind schöne Sachen.
Der große Himmel, wunderbar und wie aus blauem Glas. Ich geh spazieren, genieß den Nachtwind. Ein Fuchs läuft zum Gendarmenmarkt. Nie ganz still, hier bleiben viele wahr. Wenn du willst, sehen wir uns heute noch und gehen um den See an einem wundervoll leuchtenden Strahlen. Grauen und feuchten, schmutzigen Wintertag. An einem wundervoll leuchtenden Strahlen. Grauen und feuchten, schmutzigen Wintertag in Berlin.
Aber am meisten, das muss ich gleich mal bekennen, finde ich, hat mich wirklich umgehauen, ist, wer will schon Becky Thatcher sein? Ja, und ne? Das ist ganz toll, ich krieg gleich eine Gänsehaut und jetzt schon wieder, ich brauche nur drüber zu reden.
Da gibt es eine neue Musik dazu, die wir spielen.
Also Ingo Jörg hat das Album ja mitgeschrieben, das war dein musikalischer Partner dann.
Ja.
Und irgendwie kommt da auch deine Liebe zu diesen großen Kindern, zu diesen Autoren durch, ne?
Und natürlich.
Also muss ich erklären, Becky Thatcher ist die Mädchenfigur aus Tom Sawyer. So,
genau.
Das wissen vielleicht nicht alle, aber...
Ich meine, Mark Twain, also da kannst du wirklich im angloamerikanischen Raum jeden fragen. Das ist die erste Adresse für die meisten schreibenden Menschen da.
Ja.
Hier in Deutschland wird der unterschätzt, also die Leute denken, als vielleicht ein Kinderbuchautor. Ich habe alles von Mark Twain gelesen, wirklich alles. Das ist... Was für ein Typ. Also, ich bin wirklich verliebt in einen alten, toten Mann, kann ich mal sagen.
Ich wollte niemals Becky Thatcher sein. Kein Marzipanpfotenmädchen mit den teuren Tricks. Ich wollte niemals die Prinzessin sein. Lieber ein staubbedeckter Reiter mit dem Stern im Blick. Ich war die Frau, die vom Berg kommt, das Mädchen im Meer. Die Wächterin am Rand der Welt, die Löwin der Bär. Ich war zu oft zu stolz, zu einsam, zu allein. Ich wollte Rhythmus sein und Melodie, der absichtslose Reim. Und bin doch nur der Tropfen auf dem heißesten Stein. Dann war ich meistens Tom Sawyer, der träumt, er wäre Huckleberry Finn. Tom Sawyer, der träumt, er wäre Huckleberry Finn. Huckleberry Finn.
Du hast eine neue Tom Sawyer ein wunderbares Hörbuch gemacht, mit musikalischen Einfühlungen.
6 Stunden, 5 CDs.
Eine wunderbare, unter der Regie von Günther Ahmed.
Richtig, ja.
Ganz tolles Werk, das leider,
leider
im Moment nicht zu haben ist.
Die Firma ging pleite und ich habe es aus der Insolvenzmasse nie rausgekriegt.
Aber auf Luft ist rein von 2002 ist ja auch noch diese grandiose Version von Marlene an der Wand.
Ach, richtig.
Susan Vega. Hast du die mal kennengelernt? Kluge Frau.
Ich hab sie angesprochen nach dem Konzert in der Kirche in Berlin und habe gesagt, ich würde das gerne veröffentlichen und ob sie mir sagen kann, wer für die Rechte verantwortlich ist. Und da gab sie mir eine Karte und das war's.
Sag mir, ich wär verliebt in dich, wenn du das hörst, siehst du mich, schau her, das Blut und das Tattoo. Der Abdruck auf mir, das warst du. Andere Beweise zeigen, du und ich, wir bleiben allein. Wir schlittern um den heißen Brei und reden nicht mehr drüber. Marlene schaut da von der Wand, ihr Lächeln wissend und mokant, sieht sie das Elend und den Glanz in jedem Mann, der hier war. Ich bleibe alleine, das ist wahr, was ich bekämpfe, ist unsichtbar, weil es doch mein Schicksal war, dass ich mich ändere. Marlene an der Wand. Marlene an der Wand.
Ja, jedenfalls kommt dann danach, wie gesagt, hast du dieses Hörbuch gemacht. Und was ja eigentlich noch meine Lieblingsplatte ist, die aber auch bei einer Firma ist, im Augenblick, diese Best-of mit neuen Versionen deiner großen Stücke. Im Augenblick, das ist ein Buch, das du geschrieben hast mit einer Doppel-CD, mit alles mehr so halb akustische Versionen, anders arrangierte Versionen. Leise Ahnung,
wo du bist, jetzt nur kein Bild, lieber nicht. Die Frau von dem Mann küsst gerade ihren Mann zur Türe raus. Mir ist es höchst, deine Schritte noch im Treppenhaus. Liebe ich dich zu leise? Oder bin ich schon zu laut? Ich wollte Ebbe oder Flut, Asche oder Glut. Und kein vielleicht, nur Wärme hat mir nicht gereicht. Ich war für Brennen
am besten. Gefällt mir unglaublich.
Ich finde auch, es ist ganz, ganz toll. Und man merkt dann ja auch, aber das müsstest du mal sagen, Ulla, diese Lieder haben ja manchmal vielleicht sogar fast ein Eigenleben. Die gehen ja mit irgendwie über die Jahre. Ist
ja,
das
ja
so?
Ja, ja, das stimmt. Das ist der Vorteil, wenn man nicht modisch arbeitet. Ja?
Ja.
Und manche drängeln sich dann plötzlich in die erste Reihe und wollen dran sein.
Ja? Wieder, also ja, hier so auf der Platte. Genau. Ah, ja, okay, interessant.
Blaue Dämmerung nach einer langen Nacht. Da oben hat noch wer Licht. Zwei im Auto am Straßenrand. Die sehen mich nicht und schlendern. Schlendern, Schlendern ist Luxus.
Was mich aber immer bewegt, ist Folgendes. Du hast ja auch viel geschrieben. Du hast mehrere Bücher geschrieben und schreibst gerade an einem Roman.
Ja, ein Kriminalroman.
Kriminalroman.
Nennt man das, glaube ich.
Gott sei Dank, sage ich, weil ich warte immer irgendwie auf ein großes Werk. Das waren eher mal Kurzgeschichten oder Teile, die du geschrieben hast. Und ich habe mich aber auf einer anderen Seite gefragt, was ist in diesem Land eigentlich los? Eine so außergewöhnliche Autorin wie du, du bist absolute Qualitätsoberklasse als Autorin,
danke,
wird von unseren Medien überhaupt nicht wahrgenommen.
Nee, das stimmt.
Wenn ich jetzt Chef der Zeit wäre oder der Süddeutschen Zeitung oder von irgendjemandem, da würde ich dich doch sofort als Kolumnistin. Du könntest wunderbare Kolumnen schreiben, die man immer dann im Süddeutsche Zeitung, im Zeitmagazin, immer irgendwelche klugen Sachen.
Also da, wenn ich mir vorstelle, du hast so eine wöchentliche Kolumne, das könnte ich gar nicht. Ja?
Nee?
Also nee, das könnte ich nicht.
Es gibt ja auch Leute, die sich mit drei anderen abwechseln oder so. Ich finde, ist das eine sehr gute Idee, finde ich.
Aber trotzdem finde ich das unglaublich. Mhm. Ich glaube, die haben überhaupt nicht wahrgenommen, dass hier wir eine außergewöhnliche Poetin haben, die auch Musik macht, aber die eigentlich unfassbar schreibt. Und
also ich hoffe, dass mir dieser Kriminalroman gelingt, weil sowas wie eine Autobiografie, ich meine, das interessiert ja nicht mal mich. Ja? Also das wird mir nie einfallen.
Wenn zwei zueinander passen, dann werden sie nicht viel vermissen. Für die einen leicht zu fassen, für die anderen schwer zu wissen. Sie können wie zwei Spiegel sein, die sich gegenseitig reflektieren. Eine für den anderen, eine Art von Therapie auf Herz und Nieren. Passiert nicht allzu oft, mein Kleiner, darauf kannst du dich verlassen. Das zwei zueinander passen.
Sehr empfehlen kann ich aber tatsächlich das Buch, das ja diese
Autobiografie... Gibt's aber auch nicht mehr.
Das gibt's auch nicht mehr. Gut, aber ich kann's
ehrlich... Aber man kriegt sicherlich auch
also im Augenblick ist das,
Secondhand bei, genau, weiß Gott, eBay.
Das ist das Buch,
so.
Ola Meinecke, im Augenblick, wo sehr viel...
Du, ja auch. Wie du da auch deine Karriere, besonders die ersten Jahre, ja, beschrieben hast, ist ganz wunderbar. Das ist
witzig, finde ich auch sehr
also
witzig.
Also du brauchst
sehr
keine Autobiografie schreiben.
Das nee, ist okay. Nee, das braucht man nicht. Ne? Das ist, mehr muss auch nicht.
Aber man kann sich freuen auf die Abende mit dir, Ola, mit deiner Musik und auch mit den Geschichten, die du dann dazu
ja,
erzählst.
Ja,
so ist es ja schon, das ist ja, ja was ist auch, kann man ja auch im Netz auch finden, schon weit im Voraus können sich Leute freuen und auch ja, Karten besorgen, weil das geht quer durch die Republik und
genau,
an viele, viele Orte ganz wunderbar.
Und du erzählst, wie gesagt auch, und wie du erzählst, ist immer sehr, auch sehr humorvoll, sehr witzig, sehr doppeldeutig,
ironisch. Ja, ein bisschen Unterhaltung muss schon sein, oder?
Genau.
Vielen herzlichen Dank, dass du ja, heute bei uns warst. Vielen Dank, Peter. Wir freuen
danke,
uns gleich noch
Ola,
auf Musik von dir.
Ja. Von diesem Stück hier gibt es noch keine Aufnahme. Es heißt Wir. Wir sehen uns auf den Sherry, meine Brüder, meine Schwestern. Wir sitzen im Café, wir lachen und wir lästern. Heute tut kein von uns was weh, dieser Tag ist nicht zu toppen. Und wenn die Nacht hereinbricht, gehen wir Teenager verkloppen. Sind die, die lächeln in der Türe stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Manche raue Überfahrt, haben viel gelernt, war manchmal hart. Wir. Ich geh so gern mit dir ins Kino, du gehst gern mit mir zu weit. Wir haben so viel gelebt gemeinsam in einem Ozean von Zeit. Wir waren füreinander da meistens und ich danke dir dafür. Und wenn ich mal zu Ende gehe, bringst du mich zur Tür. Wir sind die, die lächeln in der Türe stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Manche raue Überfahrt, haben viel gelernt, war manchmal hart. Wir sind die, die lächeln in der Türe stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Viel erreicht und viel verloren, und wenn's sein muss, nochmal von vorn, nochmal von vorn. Für uns ist gestern lang vorbei und morgen noch nicht da. Was schon immer glatt gelogen ist, wird heute auch nicht mehr wahr. Du bist festgefahren und müde, ausgeträumt und leer gehofft. Sowas lassen wir vorbeigehen. Passiert doch nicht so oft, passiert doch nicht so oft. Wir sind die, die lächeln in der Türe stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Nochmal von vorn, was keiner mag. Das heißt Kopf hoch, halt dein Herz stark. Wir sind die, die lächeln in der Türe stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Nochmal von vorn, was keiner mag. Das heißt Kopf hoch, halt dein Herz stark. Halt dein Herz stark. Wir sind die, die lächelnd in der Tür stehen, die die Sonne so gern aufgehen sehen. Alle da, der Tag ist groß, Wind kommt auf und Leinen los. Und los, und los, los, los. Badadam, badadi, badadi, dnadadam, bayo, badadi, badadi, dnadadam, bububu, badadi, badadi.
Ich auch. Ich stehe auch auf Berlin und auf Musik. Ich bin Anja Kaspari, Musikjournalistin und seit 5 Jahrzehnten in dieser Stadt unterwegs.
Berlin Sounds Inside.
In meinem Musiktalk treffe ich Blixer Bargeld, Annette Humpe, Iki Mel, Dota, Berghain-DJ Marcel Dettmann und viele andere tolle Gäste. Hört doch mal rein in diesen Musikpodcast vom RBB. Jetzt in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek.